Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Alter Schwede, haben wir viel zu besprechen und so wenig Zeit. Komm, wir fangen an.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
So Max, jetzt verpisst du dich, du nimmst den Ralf mit und ich will euch hier nie wieder sehen in dieser Sendung. Und bei International dürft ihr auch nicht mitmachen. Oh, Verzeihung, kleiner Scherz, Witz von mir. Natürlich sind wir nicht sauer auf die beiden, nur weil sie eben so eine miserable Sendung abgeliefert haben. Aber wir haben uns gedacht, wir machen sie trotzdem hier, diese Sendung hier ohne die beiden, um einfach mal eine geballte, konzentrierte Kompetenz an den Tisch zu kriegen. Und das haben wir getan
und
reden jetzt.
Und ich bin auch hier.
Und du bist auch, reden jetzt über den internationalen Fußball. Da gab es zum einen das Klassiko. Fangen wir doch damit an. Das Größte ist eigentlich kein Derby. Ne? Derby ist ja per Definition ist es eigentlich, wenn man sich regional auch nahe ist. Das ist aber eine sportliche Rivalität. Also das die größtmögliche sportliche Rivalität im Vereinsfußball vielleicht. Real Madrid gegen Barcelona. Und ihr habt, glaube ich, alle das Spiel geguckt. Ne?
Ja.
Ich habe es auch geguckt.
Mhm. Klung, Ton aus. Entschuldigung.
2:0 geht's aus für Real Madrid. Etwas überraschend. Vielleicht. Ich glaube, Barcelona war vorher durchaus Favorit, wenn man zumindest auch die Tendenz gerade Reals nimmt, die zuletzt verloren hatten, sowohl in der Liga als auch in der Champions League.
Und sie haben seit 6 Jahren nicht mehr zu Hause gegen Barcelona gewonnen gehabt.
Tja. Ja, und trotzdem, am Ende 2:0. Wie konnte das geschehen?
Also analytisch muss das der Kollege sagen. Rein was ich mir angeguckt habe, war vom Gefühl, dass irgendwie, also es war ja ganz flott, das Spiel, und hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwie so richtig griffig war es nicht. Und wenn Toni Kroos dann an irgendeiner Stelle mal sich dazu entschließt, Fußball halt nicht nur zu spielen, sondern auch anzuzeigen,
ja,
dann ist das der entscheidende Unterschied diesen beiden Mannschaften. Ich fand das so geil.
Geile Szene, ja.
Zack, mach, lauf da jetzt rein, los. Und dann lauft er rein und macht das Tor.
Hat funktioniert.
Das war der Unterschied.
War ein Chefboss-Modus, weil er hat ja auch zuletzt nicht gespielt.
Ja, ne? Genau.
Also gegen Manchester City hat er nicht gespielt. Mhm. Jetzt, diesmal saß Modric auf der Bank und er ist natürlich für ihn persönlich, glaube ich, schon ein Stück weit auch eine Genugtuung. Wird, glaube ich, in der Presse auch gefeiert dafür, ne?
Das geht ja sehr schnell.
Geht ja sehr schnell. Aber was mir aufgefallen ist auch, ich fand Messi sehr unglücklich. Er hat immer mal wieder so angedeutet, aber man hatte das Gefühl, Real hat sich komplett auf Messi konzentriert. Es gab oft Situationen, er hat dann auch einmal so Griezmann angekackt und dann hat Griezmann immer versucht, Messi anzuspielen. Aber bei Messi war nicht so wirklich anspielbar. Und dann gab es auch so 2, 3 Szenen, also 2 auf jeden Fall, wo man das Gefühl hatte, okay, ey, fuck, wird Messi vielleicht auch älter? Ist der, ist dieser weltbeste Fußballer aller Zeiten vielleicht auch nicht ganz der Altersmüdigkeit so ein bisschen gefeit? Konkret meine ich die eine Szene in der ersten Halbzeit, als er zwar leicht bedrängt, aber trotzdem relativ frei vor Courtois zum Abschluss kommt und ihn nicht ins Tor bringt. Und dann gab es noch eine Szene auch in der zweiten Halbzeit, wo es ähnlich war. Und dann gab es noch kurz vor Schluss die Grätsche da, als er dann von Marcelo, glaube ich, nochmal weggegrätscht wurde. Und in der zweiten Halbzeit, wo er so mit Tempo aufs Tor läuft und dann auch eingeholt wird, sozusagen, wo man denkt, okay, vor ein paar Jahren wär's da auf und davon gewesen. War ein bisschen unglücklicher Auftritt von Messi. Und meistens ist das ja so, wenn Messi nicht so hundertprozentig funktioniert, dann funktioniert Barca nicht.
Ich habe auch bei beiden Mannschaften bisher die ganze Saison, und das siehst du eigentlich auch an den, also ohne dass ich jetzt jedes Spiel geguckt habe und die ganze Liga im Blick habe, aber wenn du siehst, wie schleppend diese ganze Saison offensichtlich für beide läuft, und einer von beiden war es, glaube ich, jetzt schon mehr Niederlagen, hinter Barcelona, jetzt schon mehr Niederlagen als in der kompletten letzten Saison. Das ist, es ist alles nicht.
Verloren sein, ja?
Das ist ja genau, das stimmt, Real hat ja kaum verloren. Aber das ist alles sehr. Beide Mannschaften sind so bei der soliden 3+, und so hat das ganze Spiel dann für mich auch gewirkt.
Ja, also ich fand auch so ein bisschen das Niveau, was vor ein paar Jahren da war, zwischen diesen beiden, als es noch einen Ronaldo und einen Messi gab, in Höchstform und vielleicht auch sogar noch Mesut Özil. Also das war irgendwie anders. Da war mehr Glanz drin und man hatte auch das Gefühl, mehr Feuer. Obwohl es ja tabellarisch um total viel ging, wirkte es relativ harmlos. So auch relativ wenig dreckige Aktion zwischen den Spielern. Diese Rivalität, insbesondere auch zwischen den Nationalmannschaftskollegen, war ja immer so groß, dass da war nicht mehr so viel von zu merken.
Viel unbedrängter Ballbesitz, und dann als Real in der zweiten Halbzeit auch nur kurz mal drauf geschaltet hat, wirklich jeden Ball zu stören, haben sie auch dann Übergewicht gewonnen.
Genau.
Sie dann ja ihre Chancen, haben sie dann das Spiel gedreht damit, dass sie in der zweiten Halbzeit aggressiver aufgetreten sind. Aber an und für sich schon relativ plätscherte lange vor sich hin, das Spiel. Mhm. Und ich auch, ja.
Die
ja.
Parade von Ter Stegen.
Ja.
Alter Schwede.
Und man hat, finde ich, auch so ein bisschen gemerkt, dass bei Barcelona da das.
Einfach so rüber.
Die Parade. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, war super geil gemacht.
Die Parade. Das muss jetzt überall so mit Ausrufezeichen ja. gesetzt werden. Dieses ja. Übergreifen, und der war, ich glaube, bei 99 von 100 wäre da drin gewesen. Und der kämpft stehen da raus. Überragend.
Ja, hat er stark gemacht.
Ja.
Entschuldigung. Was mir aufgefallen ist bei Barcelona, dass so ein bisschen das Tempo gefehlt hat. Gerade in der zweiten Halbzeit, als Real dann auch ein bisschen aggressiver wurde und mehr vom Spieler, erste Halbzeit ging ja schon auch an Barcelona, mehr Ballbesitz, hauptsächlich in Reals Hälfte auch das Spiel gewesen. Und in der zweiten Halbzeit, als Real dann dominanter wurde, hatte Barcelona nicht die Möglichkeit, mit Tempo vielleicht mal die Räume zu bespielen, die Real dann auch in der eigenen Hälfte gelassen hat. Und dann kam ja irgendwann in der 69. Wie spricht man nicht aus? Braithwaite?
Mhm. So ungefähr.
Ja. Kam dann, der schon Tempo hat, aber man hat gemerkt, vielleicht mit einem Dembélé wäre das nochmal eine andere Waffe gewesen, ne? Die Barca da dann auch hätte, um darauf zu reagieren, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. So konnten sie das dann nicht mehr. Und es war am Ende dann, obwohl Barcelona die klaren Chancen vielleicht sogar hatte, war es am Ende aber nicht unverdient,
der Sieg. Die Stimmen aus der Mannschaft selber waren, dass er vielleicht einen Tick zu spät sogar gekommen wäre. Mhm. Den ich nicht aussprechen kann. Aber so oder so ist es ein Klassiko, der statistisch Real Madrid wieder den Sieg holt nach 5, 6 Jahren. Ich finde dabei eigentlich nicht so viel zurücklässt.
Ich glaube, das kann man ja auch so ein bisschen daran sehen, wie die Ergebnisse unter der Woche waren, wo sich ja Barcelona sehr schwer getan hat gegen Napoli und dann erst kurz vor Schluss das 1-1 gemacht hat. Und Real gegen eine City, das ich gar nicht so stark empfand, das für City-Verhältnisse sehr anderen Fußball gespielt, als man gewohnt ist, eben mit wenig Ballbesitz und viel auf Defensive fokussiert. Da haben sie 2-1 verloren und das auch nicht unverdient. Also da sieht man schon, dass auch dieser spanische Fußball momentan in so einer kleinen Krise sich befindet. Zumindest die Top-Clubs.
Ja, ich hätte sofort auch, ich finde, der Begriff Krise ist gefährlich, wenn man von Real und Barcelona redet. Aber man merkt schon, dass die Supermannschaften der letzten 10, 15 Jahre im internationalen Fußball beide so ein bisschen suchen. Und die einen, also eigentlich beide ja auch auf der Trainerposition, glaube ich, nicht ganz zufrieden sind. Kaderseitig zwar gute Leute geholt haben, aber die nicht so ineinander greifen. Dembélé ist ohne Zweifel ein überragender Fußballer, aber ich habe mehr Stories von ihm in den letzten anderthalb Jahren im Kopf, wo er sich entweder nicht ganz Barca-like verhalten hat oder wo er verletzt war oder wo er gemosert hat oder als dass es wirklich diesen Symbiose-Effekt gegeben hat, den Barcelona früher ausgestrahlt hat.
Ich glaube, dass beide Mannschaften einfach sich in einem längeren Umbruch befinden. Ja, du hast halt bei beiden Mannschaften über viele Jahre ein festes Gerüst gehabt. Bei Real drehte sich natürlich vieles um Ronaldo. Bei Barcelona ist Messi zwar immer noch der Fixpunkt, aber auch Messi wird älter, ist einfach so. Und er hat natürlich auch um sich herum Spieler verloren. Den Rakitic wird so langsam ersetzt durch einen De Jong, aber der ist auch in seiner ersten Saison. Klar, also so über Spieler wie jetzt Iniesta und Xavi brauchen wir nicht reden, die sind schon eine ganze Weile weg, aber die waren eben auch über viele Jahre zusammen mit Messi einfach das Barcelona, was man kannte. Und die Neueinkäufe haben halt noch nicht so gefruchtet. Du hast gerade gesagt, ein Dembélé ist noch nicht dieser prägende Faktor für Barcelona, den man vielleicht auch sich erhofft hat, auch von der Summe. Und so ähnlich ist es bei Real eben auch. Da viele Trainerwechsel. Du hattest halt immer bei Real halt auch so diese Dynastien regelrecht, ja, so, ne? Ja. Früher war es dann mal so Figo, dann der echte Ronaldo, kann man ja gar nicht mehr sagen, der brasilianische Ronaldo, und Zidane und so, die galaktischen, dann hattest du jahrelang natürlich Ronaldo, dann hattest du die ganzen Fixpunkte, im Spiel Modric, Kroos, Marcelo, wie sie alle heißen, Pepe, der nicht mehr da ist und so weiter, und ja, die müssen erstmal, glaube ich, wieder Spieler auch holen, die diese neue Ära prägen. Das wird vielleicht irgendwann mal Mbappé sein, der dann wahrscheinlich zu Madrid irgendwann geht, weil sie die Einzigen sind, die wahnsinnig genug sind, 250 Millionen zu bezahlen oder so. Mm,
genau.
Aber irgendwie sind beide gerade noch nicht wirklich wieder an einem Punkt, wo sie sagen, das ist jetzt über viele Jahre das Team, mit dem wir spielen wollen.
Interessanterweise, bei Barca, die haben sich ja so ein bisschen zu den Galaktischen hin entwickelt, das, was man ja früher Real Madrid vorgeworfen hat. Jetzt wieder eine Aufstellung, wo sie Griezmann gespielt haben, der vorne nicht in der idealen Rolle spielt, wo er eigentlich spielen müsste. Ja. De Jong, der so halb links außen spielt, was auch nicht seine Rolle ist. Da sind jetzt viele Spieler dabei, wo du merkst, da ist unfassbar viel Talent, aber so eine richtige Mannschaft ist daraus noch nicht erwachsen. Auch Dembélé ist ja das beste Beispiel, wo man nicht weiß, wie integrieren wir den. Auf der anderen Seite in Real Madrid, das auf den Flügeln halt mit Vinicius und mit Valverde auf 19- und 21-Jährige setzt, die halt noch jung sind, aber dementsprechend auch ihr Spiel fehleranfällig ist, halt genau das andersrum so ein bisschen hat. Und deswegen sind beide so momentan im Umbruch und auch auf der Suche, nach sich selber wieder. Das ist etwas anderes als vor 10 Jahren, als Barca eben diese Passmaschine war und Real halt vorne die Qualität hatte, auf Ronaldo links außen und auf rechts außen dann Bale bzw. Diarmirea zu setzen. Das war schon eine andere Form der Qualität dann auch.
Ich meine, am Ende reden wir von 10 Punkten Vorsprung in der Liga für beide vor dem Rest. Und wenn der Umbruch so abläuft, dass sie quasi nicht mit 20 Punkten Vorsprung, sondern mit 10 Punkten Vorsprung die Meisterschaft unter sich ausmachen.
Deswegen ja der Vergleich gerade mit der Champions League, wo man dann da sieht man dann eher die Probleme
schon. Ja, genau. Also es kann
Manchester City und nicht mithalten kann und Napoli nur unentschieden sich erkämpft.
Ja, genau. Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen gehen. Aber es stimmt schon, beide kannst du im Achtelfinale erwischen. Und das muss man sich mal vor Augen führen. So. Das ist ja vielleicht nächste Woche Thema. Aber ich finde das schon sehr interessant, wie das da gerade abläuft.
Definitiv. Aber genau wie du es, glaube ich, gerade gesagt hast, sie haben auf jeden Fall so viele Punkte Vorsprung, dass es immer noch zwischen den beiden entschieden wird, wer Meister ist. Sagt auch so ein bisschen was über die Konkurrenz aus, finde ich. Insbesondere Atletico, wo man denkt, okay, in dieser Krisenzeit sollte Atletico eigentlich in der Situation sein, dass sie das ausnutzen können, aber sie sind eben selbst nicht da, wo sie gerne wären, sind in der Liga nur Fünfter. Und auch sie haben einen 120-Millionen-Mann mit Joao Felix, der noch nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Nun gut, aber lass uns noch mal ganz kurz, weil wir haben nicht so viel Zeit, nochmal die La Liga verlassen und noch einmal ganz kurz vielleicht nach England gehen. Da gab es was Historisches, nämlich Liverpool hat seine erste Niederlage nach über 400 Tagen irgendwie die erste Saisonniederlage kassiert. Da ist so ein bisschen so, man hat das Gefühl, okay, jetzt ist es passiert, jetzt wurden sie erwischt. Vielleicht, Klopp hat es auch so gesagt, vielleicht ist das auch mal ganz gut so. Jetzt haben sie nicht mehr diesen Druck, dass sie irgendwie dem dagegen anspielen müssen, sondern jetzt ist es vielleicht auch mal aus den Köpfen und man kann sich wieder drauf konzentrieren. Tabellarisch ist das jetzt erstmal nicht so relevant, zumal Manchester City auch noch ein Nachholspiel hat, aber von der bevorstehenden Meisterschaft wird das, also das wird wahrscheinlich da jetzt nicht mehr großartig was ändern. Aber es ist, muss man auch sagen, jetzt die Niederlage in der Champions League gegen Madrid und jetzt auch in der Liga. Es zeigt schon davon, okay, vielleicht gibt es ja auch ein paar Ermüdungserscheinungen sogar bei Liverpool. Müssen aufpassen, dass sie im Endspurt jetzt nicht irgendwie die Kräfte irgendwie verlieren.
Ja, ich meine, die spielen ja, glaube ich, schon mit dem gleichen 15er-Gerüst im Prinzip die Saison durch. Ne? Ja. Und da hinten raus passiert auch nicht so viel im Kader. Das läuft alles sehr optimal. Ich wünsche denen viel Glück, dass es nicht sich ändert. Aber wenn da jetzt theoretisch noch mal 2 Leute verletzt wären oder so, dann wäre das schon noch ein ganz anderer Schnack. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich aber genau bei dem, was du gesagt hast. Das ist vielleicht ganz. Ich bin großer Fan von solchen Serien, aber ich weiß auch, wie belastend die irgendwann sein können.
Wie bei Game of Thrones,
ja. Ja, genau. Ja, danke schön. Nee, ich kann mich da auch mal an eine Fußballsaison erinnern, wo wir auch sehr lange ungeschlagen waren. Du hast irgendwann gemerkt, dass es in Adendorf hast du es vielleicht nie erlebt, aber.
Ja, soll ich dir jetzt mal meinen Trophäenschrank zeigen, oder was?
Ja, der würde mich wirklich interessieren. Ja. Da habe ich das auf jeden Fall, aber ich glaube, das tut denen ganz gut für das Rückspiel gegen Neapel.
Die können jetzt auf jeden Fall nicht mehr die Invincibles werden, also die ungeschlagen. Ja.
Habt ihr diese Grafik gesehen, wo die Arsenal-Spieler die kleinen
atmet auf. Dann lass uns noch ganz kurz über die Champions League sprechen. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal haben wir schon einiges besprochen, das Real Madrid gegen Manchester City Spiel hast du gerade eben so ein bisschen angeschnitten, dann haben wir Olympique Lyon noch, die haben Juventus Turin zu Hause geschlagen, Torschütze ein Bald-Berliner, der sich wahrscheinlich total freut, dass er nicht mehr so gegen Turin spielen muss in der Champions League, sondern dann in der Bundesliga richtig im Olympiastadion gegen Union Berlin im Derby und solche Sachen und gegen Bielefeld nächstes Jahr. Da freut er sich wahrscheinlich richtig drauf. Ja, aber das ist überraschend. Also Lyon mit guten Karten und Manchester City natürlich echt mit nochmal besseren Karten. Dann zu Hause gegen Real Madrid und Manchester City, vielleicht noch kurz, hatte Carabao Cup gewonnen, den Liga Cup, ne?
Genau.
Haben sie gegen Aston Villa ihren Titel verteidigt. Das ist so der erste
aber auch knapp,
Titel
ne?
der Saison. 2-1, ja. Aber so war schon dominant, aber am Ende.
Hinten raus sich das selber wieder schwer gemacht.
Ja, hätte fast noch das 2-2 kassiert am Ende. Ja. Und vielleicht hast du noch sagen können, Atalanta Bergamo. 7 Tore geschossen in der Serie A. 7-2 gewonnen. Ich glaube, es ist schon das dritte Mal, dass sie 7 Tore schießen. Und die haben ja auch in der Champions League 4-1 gewonnen gegen Valencia. Also, ey, das ist eigentlich ein richtig spannendes Team. Da müssten wir mal so einen Tobias Escher mal ransetzen. Mal
so eine Kann Special der nicht mal ein Special über Atalanta Bergamo
machen? Ja. Ich würde aber gerne noch einmal, bevor wir die Sendung abmoderieren müssen, über Bayern reden.
Gerne.
Das ist ja eine deutsche Mannschaft, die sich jetzt eigentlich schon das Viertelfinale buchen kann nach diesem, wenn nicht dann in der zweiten Halbzeit auch sehr souveränen Sieg gegen Chelsea, wo man schon gesehen hat, dass diese Bayern-Mannschaft doch nicht so schlecht ist, wie wir sie vielleicht in der Hinrunde gemacht haben. Da steckt jede Menge Qualität drin und vor allen Dingen auch eine Abgebrühtheit in allen Phasen des Spiels, die in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat. Das hat man jetzt momentan das Gefühl, da ist eine richtige, richtig gutes Pressing dabei, richtige Tororientiertheit auch. Und Gnabry, der auf internationalen Spielen trifft, wie er will.
Ja, gerade in England, ne?
Für mich ist das, war das schon so eine Machtdemonstration, auch wenn Chelsea natürlich momentan nicht ganz an das Niveau der letzten Jahre ranknüpfen kann. Okay, aber trotzdem musst du dir erstmal da 3-0 wegputzen.
Ja, wir haben da vorhin ja schon drüber gesprochen. Ich finde, das ist alles ein sehr krasses Selbstbewusstsein, das Bayern München im Moment ausstrahlt. Und eins, das sie vorher vielleicht nicht hatten. Und das ist der gleiche Kader, der zum Saisonbeginn inklusive verschiedener Spieler, die da drin steckten, Müller zum Beispiel, kritisiert worden oder aussortiert worden. Und jetzt alle wie selbstverständlich wieder durch die Liga und hier auch gut, wie du schon ein bisschen mit Abstrichen, aber trotzdem durch Chelsea rennt und sie niedermacht. Das war schon beeindruckend.
Dann nochmal als kleine so nebenbei Note, das ist eine hochinteressante Champions-League-Konstellation, die wir momentan haben, weil es ja kaum von diesen Riesenteams, von den übergroßen Teams in Europa, gibt es jetzt keinen, wo man sagen kann, der überzeugt richtig. Mhm. Also City, klar, 2-1 war schon eindrucksvoll gegen bei Real Madrid, okay. Aber Barca hat nicht gewonnen, Juventus hat nicht gewonnen, Liverpool hat nicht gewonnen, Paris hat nicht gewonnen. Und die Teams, die halt noch am besten aussahen, waren halt die Bayern und dann Leipzig, Dortmund. Also die deutschen Vertreter haben eigentlich alle einen starken Eindruck hinterlassen in diesen drei Spielen und haben halt alle auch ihre Spiele verdient gewonnen. Und das kann die Saison schon weit führen, wenn man sich die Krise anguckt, in dem eben die spanischen Top-Teams sind, in dem die englischen Top-Teams so ein bisschen sind, wenn Liverpool ausscheidet, dann hat man dann nur noch City als Team, das um die Krone mitspielen kann.
Wenn Tottenham jetzt rausfliegt.
Wenn Tottenham gegen rausfliegt, Leipzig, genau. Ne? Aber die meine ich jetzt, die haben jetzt nicht den Eindruck hinterlassen, dass sie gegen Bayern gewinnen würden oder auch gegen
Dortmund. Aber auch die sind auch in der Liga ja auch gerade arg geschwächt. Ne? Man sieht es ja auch, dass Leicester, die jetzt nicht in der Champions League dabei sind, neben Manchester und Liverpool so der ärgste Verfolger noch sind.
Aber zusammengerechnet würde das bedeuten, Lyon, Neapel, wer noch? City, Liverpool, drei deutsche Vereine und Atalanta Bergamo. Das wäre das
Viertelfinale. Ja, oder Atletico statt Liverpool. Mhm. Also das kann halt schon wirklich ein Freak-Viertelfinale sein, auch wenn natürlich Teams wie Barca, Juventus haben jetzt den Heimvorteil im Rückspiel, ja, werden sie wahrscheinlich nochmal auftrumpfen, nochmal weiterkommen, aber die wirken auf jeden Fall nicht es gibt kein Team, das Umschlag bewirkt und das Team, das bisher in dieser Champions-League-Saison am ehesten noch durch Leistung geglänzt hat, waren die Bayern. Also die sind da drauf und dran, wirklich eine starke Champions-League-Saison zu spielen.
Gut, dass sie hoch gewonnen haben, denn sie müssen den Ausfall Lewandowskis kompensieren. Mhm. Und deswegen sind sie, glaube ich, ganz froh drum, dass sie jetzt ein 3-0-Polster mitnehmen können.
Ich guck mal nach, was die Wettenquoten im Moment auf Triple für Bayern München sind.
Ja, mach das mal. Wir nutzen diese Zeit, um die Sendung zu beenden. Und du reichst dann deine Antwort nächste Woche nach.
Mach ich.
Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga International. Wir sehen uns nächste Woche um 17 Uhr wieder am Montag zu Bundesliga. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen und gut Kick.